Sein vorangegangenes Gespräch mit Außenminister Fischer nannte Bangemann nützlich für die künftige Gestaltung der Beziehungen. Beide Seiten hätten ein Interesse daran, dass der EG-Binnenmarkt für die DDR kein schwieriger Markt wird und die Handelsbeziehungen funktionieren. Moskau mit Gorbatschow über alles offen gesprochen. Vor der Presse sagte Egon Krenz heute, auch für die DDR seien die Erfahrungen der Perestroika ganz wichtig. Gorbatschow betonte gegenüber dem DDR-Fernsehen, dass es in der Umgestaltung beider Länder Unterschiede als auch Gemeinsamkeiten gibt. Das grundsätzliche Herangehen sei gleich, die konkreten Aufgaben müssten die KPDSU und die SED jedoch selbst bestimmen. Man müsse sich von allem trennen, was hemmt, um dem Sozialismus einen neuen Atem zu geben. Berlin Nöte im Gesundheitswesen diskutiert. 23 Ärzte des Regierungskrankenhauses helfen gegenwärtig in Einrichtungen aus, wo Probleme bei der Patientenbetreuung bestehen. Wie Minister Thielmann heute vor Angestellten des Klinikums Buch erklärte, sind auch spezielle Abteilungen für andere Krankenhäuser nutzbar. Streitthemen war das Vertrauensverhältnis zur Regierung, die Ausreise von Ärzten sowie eine gerechtere Entlohnung. Zur Sprache kamen auch die Zivilersatzdiensten, Dienste in Krankenhäusern, wozu der Minister für den 1. Dezember eine hilfebringende Regelung ankündigte. Katyn, Opfer stalinischen Terrors gedacht. An einem entsprechenden Gottesdienst beteiligten sich Bürger der UdSSR und Polens. In Katyn liegen die sterblichen Überreste zehntausender polnischer Offiziere und tausender sowjetischer Menschen. An der Aufklärung der Verbrechen arbeitet eine Kommission beider Länder. Berlin, aus für BFC im Europapokal. Dazu kam es im Rückspiel gegen AS Monaco nach einem 1:1 in der Verlängerung. Der FCK dagegen erreichte im UEFA Cup durch einen 4:1-Sieg gegen Sion die nächste Runde. Das Wetter meist stark bewölkt, vereinzelt Regen, 11 bis 5 Grad. Das waren die Nachrichten. Redakteur Michael Heutemann, Sprecher André Matthias, die Zeit 22.03 Uhr.
Gaststube. Am Mikrofon Manfred Schönebeck. Unseren Gast habt ihr eben schon gehört. Wir haben schon etwas gesprochen. Bärbel Bohler ist heute im Studio. Eigentlich wollten wir zum 5. Todestag von Wolfgang Heinz eine Gaststube wiederholen. Aber wir haben uns entschlossen, aus aktuellem Anlass einfach frisch ins Programm zu gehen. Bärbel Bohler ist Mitbegründerin, Mitinitiatorin des neuen Forums. Was ist da eigentlich die richtige Bezeichnung?
Mitinitiatorin, würde ich sagen.
Was hat die Nachricht, die ich heute gelesen habe, dass also Ihr Antrag auf Zulassung neu überprüft wird für einen Informationswert für Sie?
Eigentlich überhaupt keinen, weil ich immer noch annehme, dass er überprüft wird, denn wir haben eine Eingabe geschrieben, beziehungsweise Dr. Gysi, die ist immer noch nicht beantwortet und ist noch nicht entschieden, also ist das eigentlich gar nichts Neues. Ich denke, die sitzen Tag und Nacht daran und überlegen, was sie mit uns machen.
Na, war das nicht vielleicht eine Antwort über die Zeitung in der Annahme, auch Sie lesen eine Zeitung?
Ich lese eine Zeitung und ich denke, wir werden irgendwann anerkannt werden.
Welche Zeitung lesen Sie eigentlich?
Ja, es kommt drauf an, welche in meiner Kaufhalle noch zu haben ist. Und das ist nicht immer so, dass man jede Zeitung bekommt. Die sind um 9 meistens schon immer alle weg.
Also kann es auch passieren, dass Sie mal einen Tag lang gar keine haben?
Ja, das kommt auch vor.
Und
obwohl
Medien?
Ich jetzt immer früh um 8 aufstehe, damit ich eine bekomme.
Medien, ja, Informationsaufnahme. Ich weiß, dass Sie also in letzter Zeit sehr viel unterwegs sind. Ich habe Sie auch in der vergangenen Woche zu einem Forum, übers neue Forum in der Christuskirche kennengelernt, erlebt. Sie haben ja viel an solcher Arbeit jetzt im Moment. Wie ist das Verhältnis von Informationsabgabe, also an Leute und Informationsaufnahme, um zu wissen, auf dem Stand der Dinge zu bleiben?
Ja, das widerspricht sich ein bisschen. Auf der einen Seite lebt man von seiner Substanz und schickt irgendwie in sich selbst dann immer die neuen Informationen rein, ohne eigentlich die Zeit zu haben, die zu reflektieren. Und das ist schon so ein Missverhältnis und ich hoffe, dass sich das auch in der nächsten Zeit ändert, wenn sich alles ein bisschen beruhigt und wenn man etwas mehr Zeit hat.
Was ist die Substanz, von der Sie leben? Woraus besteht die?
Aus mir.
Wovon wurde die gespeist? Das ist ja irgendeine Batterie, die jeder Mensch in sich hat, ne? Was ist da alles eingeflossen?
Naja, ich bin jetzt ja 44 Jahre alt und habe eine Menge erlebt und habe auch oft Zeit gehabt, drüber nachzudenken und habe immer Leute gehabt, mit denen ich gut sprechen konnte, mit denen ich mich auseinandersetzen konnte, bestimmte Sachen durchreflektieren. Ich habe immer viel gelesen und habe eigentlich vielleicht immer geguckt, weil mein Beruf Maler ist. darunter sieht man manchmal so Kleinigkeiten, die andere übersehen. Und ich glaube, dass all das irgendwie dazu beigetragen hat, dass man dann der ist, der man ist.
Mhm. Ja, aber nun im Moment kann ich mir vorstellen, also ich weiß, wer ich bin, gut, aber wenn ich jetzt auf einmal durch andere anders gesehen werde, dann stelle ich mich ja auch selbst in Frage. Und Ihnen begegnet doch im Moment etwas, was also sicherlich auch verwirrend sein wird, ja? Als ich Sie vorhin von zu Hause abgeholt habe, Leute, die da an der Tür klingeln, guten Tag, Frau Bulley, und ich wollte mal, als wenn Sie also nur auf jeden Einzelnen warten, das ist ja was, wie werden Sie damit fertig? Also mit diesem neuen Bild, was Menschen von Ihnen haben, präsentiert durch Medien, der hat heute gesagt, ich kenne Sie ja gut aus dem Westfernsehen. Mhm. Also wie geht man damit um?
Ja, eigentlich denke ich, ist das ja auch nichts Neues in so einem Leben, dass man anders gesehen wird, als man ist. Mhm. Also das passiert einem ja das ganze Leben lang, dass man von anderen anders gesehen wird, als man sich selbst einschätzt oder dass man was anderes von sich denkt, als andere von einem denken.
Und dieses, was andere von einem denken, wie haben Sie das jetzt verarbeitet? Ich habe also eine ganze Zeit lang auch gemerkt, als Sie so eigentlich in Westmedien bekannt gemacht wurden, das war ja bei der Mehrheit der Leute hier ja nicht so der Fall, dass auch immer die Frage kam, ja, ist das nun wirklich, also sind das die, die gegen uns arbeiten wollen? Also da kam auch so Unterstellung auf, ne? Neues Forum will ja nur was Böses. Die wollen ja irgendwas machen, was hier das Land vielleicht zerstört oder so. Und das kann ich mir vorstellen, wurde auch personifiziert auf Sie. Haben Sie sowas bemerkt?
Ja, jetzt vielleicht eigentlich beim neuen Forum nicht, aber das ist so eine Erfahrung, die ich schon länger habe und die ist wirklich nicht neu für mich. Damit kann ich eigentlich ganz gut umgehen.
Also Sie nehmen praktisch eine Unterstellung an als Fehler des anderen, nicht als Problem für sich?
Ja. Ich denke, sonst hätte man immer nur damit zu tun, diese Art von Unterstellung aufzuklären. Und ich denke, eine Unterstellung bleibt eine Unterstellung. Mhm. Also ich bin bereit, die in so einem richtigen Gespräch aufzuklären. Aber ich kann ganz gut damit leben, dass jemand mir was unterstellt.
Mhm. Wie wollen wir weitermachen? Wollen wir über das neue Forum sprechen? Wollen wir über Ihre Entwicklung sprechen? Oder wollen wir einfach ein bisschen mal fantasieren, wie wir uns die Zukunft vorstellen?
Na, dann spinnen wir doch lieber.
Gut. Zukunftsvorstellung. Dazu würde mich aber vorneweg interessieren, wo kommen Sie her? Also jetzt gar nicht biologisch, sondern mehr ideologisch. Also aus welcher Richtung kommen die Zukunftsvorstellungen?
Naja, ich war ja nie in der Partei und habe auch keiner Partei angehört und habe mich eigentlich auch so in den Organisationen, die man so in seinem Leben durchzieht, mehr oder weniger zurückgehalten, weil ich mich einfach, naja, da nie zu Hause geführt habe. Da ist nämlich nicht gesponnen worden. Die waren immer ziemlich trocken und ich habe mich da nicht so wohl gefühlt. Und woher ich eigentlich komme, das hat vielleicht was, na, sehr viel mit meiner Kindheit zu tun. Sehr viel mit Märchen. Sehr viel mit Träumen. Und ja, ich habe eigentlich immer mir so eine Welt vorgestellt, in der eben doch die Menschen glücklich sind. Das hört sich zwar sehr naiv an, aber diese Naivität habe ich mir irgendwo, die habe ich irgendwie auch geschützt, weil die ein bisschen mein Leben ausmacht und auch, sagen wir mal, mir Kraft gibt für das, was ich immer so getan habe, wo ich dachte, damit könnte man was schützen, was mir wichtig ist. Das fängt also viel früher an als neues Forum irgendwie. Naja, als Kind irgendwie in Trümmern Blumen anpflanzen, das ist so ein Bild, was für mich immer ganz wichtig war.
Da kenne ich zwei Ideale eigentlich nur, die also glücklich sein für alle Menschen realisieren, ne? Das ist das Christliche, also Himmelreich auf Erden, Reich Gottes auf Erden, das Kommunistische. Menschen als Brüder, als Gleichberechtigte und dergleichen, emanzipierte Menschen. Haben Sie da so einen Zwischenlink oder haben Sie sich für eins entschieden?
Oh, es gibt oder eigentlich nun sehr viele irgendwie, also ich denke irgendwie immer, dass der Mensch sehr wichtig ist, weil er sehr zerbrechlich ist und weil eigentlich so ein Leben nicht sehr lang ist und weil ich irgendwie schon gerne möchte, dass eigentlich der Mensch sich selber bewusst ist, dass er so kurzfristig nur da ist und nur so vorübergehend irgendwo da durchzieht. Und ich würde mich also eigentlich nicht so gerne so einordnen. Also beide Sachen haben für mich eine Rolle gespielt, aber nicht nur. Also da kommen auch irgendwie andere Gedanken noch dazu. Und ich denke, dass der Mensch wichtig ist, hat einfach auch schon eine längere Tradition. Und
länger als die christliche Tradition?
Ja, sonst würde es wahrscheinlich keinen Menschen geben mehr.
Ich meine also jetzt, worauf Sie sich berufen, wo Sie sagen, das sind also auch so Quellen, die mich zum Träumen angeregt haben oder Vorstellungen, die ich mir mache von einer zukünftigen Welt. Weil was uns kulturell umgibt, ja, das ist ja nun mal das Christliche und das Marxistische.
Ja, aber irgendwie muss man sagen, als DDR-Bürger hat man ja immer vor der Schwierigkeit gestanden, sich durchzuwuseln. Also das, was man mitbekommen hat in der Schule, war immer zu wenig, um als Mensch eigentlich davon leben zu können auf Dauer. Man muss zwar also gezwungen eigentlich, sich andere Literatur zu beschaffen, sich andere Gedanken zugänglich zu machen. Also das war unbedingt notwendig, damit man eben nicht vertrocknet. Und da gibt es eben halt sehr viel oder so. Also wozu ich mich schon zählen würde, wäre zu dem pazifistischen, also das pazifistische Gedankengut war für mich sehr wichtig und Kunst war sehr wichtig. Und sagen wir mal, ein Vorbild war für mich immer Käthe Kollwitz gewesen. Und da habe ich irgendwie das verbunden, also zusammengeknotet gesehen, was mir so wichtig ist. Diese Linien aus der Kunst und die aus dem politischen Handeln, ja, Dasein für andere. Also aus der Kunst Kraft schöpfen, um politisch tätig zu sein. Das war schon so ein Vorbild für mich.
Dann gehen wir vielleicht mal in dieses Utopia. Wie stellen wir uns das vor? Also können wir uns darüber unterhalten, wie diese Welt, wie wir sie uns wünschen, aussehen würde?
Ich hätte also große Lust, diesen Widerspruch zu verlassen zwischen Ost-West. Der ist mir irgendwie überhaupt nicht zukunftsträchtig. In diesem Widerspruch zwischen Ost und West reflektiert man nur immer seine Vorurteile und sich selbst, also wie man annimmt, dass man selbst ist. Und das lässt eigentlich fast überhaupt nichts mehr zu. Also an Spiel, Spiel ist so eine wichtige Geschichte. Und ich finde, dass unsere Gesellschaft wirklich sehr spielunfreudig ist und unfähig zu spielen. Wir nehmen alles immer
sehr ernst.
Ja, feindlich fast, ja. Also ernst ist auch eine schöne Sache. Aber wir nehmen immer diese mangelnde Fähigkeit zu spielen, die verschafft uns, glaube ich, immer mehr Feinde als ernst.
Hm. Wie sitzen wir denn hier jetzt beide am Tisch aus Ihrer Sicht, wenn wir mal beim Spiel bleiben? Sind wir politische Gegner? Was sind wir?
Ja, über unsere politischen Vorstellungen haben wir noch nicht viel gesprochen. Ja. Wir haben so ein Likör getrunken und wir haben ein bisschen miteinander geredet. Und die Schwierigkeiten würden vielleicht zwischen uns jetzt anfangen, wenn wir mehr in die Tiefe gehen. Mhm. Manchmal fangen sie schon viel vorher an, wenn eben diese Vorurteile bestehen, wenn man die so bestätigen will. Ne?
Wie kommen wir in die Tiefe? Also Sie haben mehr Erfahrung als ich im Reden mit Andersdenkenden. Ich habe das noch nicht so oft probiert. Wo sind die Punkte? Bringen Sie mich mal auf die Strecke, wo ich klemme, wo ich Widersprüche habe.
Ja, ich weiß ja überhaupt nicht, wie Sie denken. Ich könnte Sie.
Wie versucht man das voneinander rauszukriegen? Ja. Zwei fremde Menschen sitzen sich gegenüber. Wie kriegen wir das überhaupt mit? Wollen wir es mal versuchen?
Ja, wir könnten uns ja zum Beispiel mal gegenseitig fragen, was wir für Musik gerne haben, wie wir uns Freunde, ob wir Freunde haben, ob Freunde wichtiger sind als alles andere. Oder wir könnten uns Fragen stellen.
Freunde sind für mich wichtiger als alles andere. Mhm. Mein Zuhause sind meine Freunde. Mein Reichtum sind wirklich die zwischenmenschlichen Beziehungen. Ja, Musik, abhängig vom Gefühl. Ich brauche, wenn ich depressiv bin, eigentlich auch depressive Musik. Ich will mich nicht hochziehen. Ich will das genießen, depressiv zu sein. Sie?
Wenn ich depressiv bin, höre ich mir mal Trommelmusik an.
So richtig?
Ja.
Ein Trommelsolo?
Ja,
Trommelsolo. Gibt es eine Platte mit Trommelsoli?
Ja, ich habe eine schöne afrikanische Trommelmusik.
Was ist bei Ihnen Freundschaft für ein Begriff?
Ja, also Freunde waren mein ganzes Leben wichtig. Deshalb muss ich sagen, war ich sehr oft in so einer furchtbaren Situation, dass meine Freunde weggegangen sind und ich habe damit fertig werden müssen. Und ich muss sagen, dass ich dadurch auch Wut bekommen habe auf dieses System, was wirklich meine Freunde zum Teil auch weggetrieben hat, muss ich sagen. Die sind nicht immer weggegangen, weil sie irgendwo sich das Paradies versprochen haben, sondern weil wirklich ihr Lebensraum hier so eng geworden ist, dass sie eben so einen Substanzverlust schon erlitten hätten, wenn sie hier geblieben wären. Und also dieser Zwiespalt, dass ich natürlich meine Freunde nicht gern verlieren möchte, aber auch sehe, dass sie hier irgendwie kaputt gehen, der hat eigentlich in mir wirklich Wut auf die Verhältnisse bei uns ausgelöst. Und ich habe das erlebt, wenn man in Berlin geboren ist, wirklich von Anfang an. seitdem ich in die Schule gekommen bin, seit 51, sind wirklich Menschen weggegangen, die sehr wichtig für mich waren und die ich eben immer wieder vermisse.
Mensch du, ich bin wütend, haben wir noch nicht gemacht auf der Mensch du Achse. Mensch du, ich will mich an dir rächen, machen wir am nächsten Montag. Aber ich versuche mal schon so ein bisschen einfach mal unsere Experten, da haben wir auch so Dr. Bärbel Grecquier und Dr. Helmut Schlegel, was die so zu Wut sagen würden. Natürlich in unserem Denken ein destruktives Moment, ein Auslöser, was dann in positive Bahnen zum Schöpferischen, zum Konstruktiven gebracht werden muss. Wo stehen Sie da? Wie ist das Verhältnis zwischen Wut und schon wieder der Fähigkeit, konstruktiv zu sein? Wäre eine Diskussion für sich, wenn wir jetzt versuchen wollten rauszukriegen, wie kann man also ein Apparat, der geheime Aufgaben hat, was Markus Wolf da mal sagt über seine Tätigkeit, wie kann man das also kontrollierbar machen? Das ist eine Vertrauensfrage, dass man den Kontrolleuren vertraut.
Oh, das würde ich aber nicht sagen. Nee? Ja, wer sollen die Kontrolleure sein? Von unheimlichen Apparaten kann es gar nicht genug Kontrolleure geben. Und wenn wir die alle kontrollieren könnten, dann wäre das schon sehr viel einfacher.
Sie haben da was im Haus der jungen Talente gesagt, was ich auch gehört habe, das haben wir gesendet, wo Sie sagten, also Sie wollen eigentlich so eine Art Kontrolleur auch darstellen als neues Forum. Ich habe das zu Hause mit Freunden gehört, habe gesagt, oh, das würde ich ja auch lieber anstatt arbeiten. Also die einen, die arbeiten, machen die Arbeit und die anderen wollen kontrollieren. Ich glaube ja nicht, dass sie das wirklich so meinen.
Ja doch, wo findet denn eigentlich bei uns gesellschaftliche Kontrolle statt sonst? Ich meine, wo findet die für Sie jetzt statt?
Na, für mich ist gesellschaftliche Kontrolle zum Beispiel auch da, wo ich als Journalist arbeite. Also wenn ich Briefe kriege, und wir kriegen ja viel Briefe, wo also junge Leute schreiben, da und da wurden sie auch in ihrer Würde oder so verletzt. Es ist ja meine Aufgabe, auch als Journalist zu kontrollieren, dahin zu fahren oder auch mit den Leuten in Kontakt zu bleiben. Ich habe jetzt einen Jungen, der ist in Weimar, der stottert, der wird von seinem Kollektiv missachtet, der wollte die Arbeitsstelle wechseln, da hängt eine Dienstwohnung dran, dem passiert jetzt Schlimmes. Da muss man sich kümmern, also alles das, wovon man etwas erfährt, muss man sich kümmern. Ich finde schon, Kontrolle kann nicht eine Aufgabe in einer Organisation sein, das ist schon etwas, wo man aus Verantwortung für das Ganze jeder aufpassen muss. Und da sind wir oft ja sehr lässig. Da wird nicht eingetragen in irgendein Beschwerdebuch in der Gaststätte. Das wird hingenommen, dass man da platziert wird. Da wird nicht auf Ämtern wirklich der schwere Weg gegangen, sich aufzulehnen und zu sagen, Sie arbeiten hier, um uns zu dienen. Da nehmen wir zu viel hin. Naja, bloß ich meine, ich kenne auch einige Opportunisten, die einfach das Mäntelchen wenden. Das macht mir emotional schon zu schaffen. Das ist nicht schön, es zu merken, wobei, da bin ich manchmal pragmatisch und sage, na gut, der neue Inhalt ist besser als nur ein irgendwie fabriziertes Problem, was man daraus machen kann. Aber ich habe Schwierigkeiten damit. Trotzdem wäre dann die Frage für mich, wie werden Sie dann fertig mit auch eben diesen Opportunisten, die sich bei Ihnen die Klinke in die Hand geben und sagen, Frau Buhle, und das ist ja interessant und haben Sie nicht ein Pöstchen für mich oder...
Ja,
möchte doch gerne auch Abgeordneter werden und hier bei Ihnen an der Spitze stehen und so.
Ja, das ist sehr schwierig, weil wahrscheinlich das Schwierigste ist zu lernen, selbstständig zu sein, ja. Und eigenverantwortlich, also wirklich zu sagen, ich will das. Das ist was sehr Schwieriges. Und gleichzeitig eben auch selbstkritisch zu sein. Also mir ist aufgefallen, dass so diese Forderung an die Regierenden, selbstkritischer zu sein, damit sie glaubwürdiger sind, die ist durchaus berechtigt. Aber eigentlich müsste die durch die ganze DDR-Bevölkerung gehen, dass also auch wir uns fragen, warum hat denn das 40 Jahre gedauert, waren denn nicht eigentlich schon 30 genug? Und nur indem jeder versucht, diesen Punkt bei sich zu entdecken, wo hat es denn angefangen, wo habe ich denn das erste Mal geschwiegen, wo ich eigentlich hätte was sagen müssen, der würde uns eigentlich weiterbringen.
Finde ich auch. Wir entdecken vielleicht noch diese Unterschiede deutlicher. Eine halbe Stunde schon um. Sie haben gesagt, um Himmels Willen, so viel reden ohne Musik. Jetzt machen wir doch mal eine, ja?
Okay.
Veronika Fischer, der Losverkäufer.
Tanzart
die Tür, wir kriegen nämlich ein paar Fragen vom
Telefon. Der Ding mit den Zeitungen,
Ja, das nehmen wir mit rein. Gut, ich habe vergessen, die Telefonnummer zu sagen. Ihr seid natürlich pfiffig, kennt sie, ruft trotzdem an. Berlin, einmal die 5, dreimal die 7. Ich bin schon bereit, ein paar Fragen auch an Bärbel Bohley weiterzugeben. Hier ist zum Beispiel von Carsten Krenscher aus Schwerin einer. Eine, er ist wütend darüber, wie Frau Bohley die DDR schlecht macht. Ist dieses Schlechtmachen nicht eine Gefahr, die Veränderungen in der DDR zu verhindern?
Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich was schlecht mache. Ich übe Kritik. Und die halte ich für durchaus berechtigt und einfach notwendig, damit sich überhaupt was verändert.
Wolfgang Weiß hört uns andauernd, fragt, welches konkrete gesellschaftliche Ziel soll das neue Forum haben? Sozialismus, Kapitalismus, wie sie zur führenden Rolle der Arbeiterklasse steht?
Oh, das ist ja wieder die Frage, die
irgendwie
keiner beantworten kann. Also ich habe das vorhin am Anfang gesagt, dass ich diese Schwarz-Weiß-Malerei, die für mich einfach Sozialismus, Kapitalismus heißt, irgendwie für sehr bedauerlich halte. Wir können, glaube ich, beide voneinander lernen, wir von den westlichen Ländern und die westlichen Länder von uns. Und eigentlich geht es ja um Zukunft. Und da sollten wir endlich mal aufhören, immer im anderen das zu sehen, was nun absolut nicht geht, und nur in uns den Größten zu sehen. Es gibt, glaube ich, keinen Anlass dafür.
Ich habe gerade überlegt, ob ich jetzt in meiner Weise erstmal frage, was sollen denn die kapitalistischen Länder von uns lernen? Ich will es umgekehrt machen. Was meinen Sie denn, was wir lernen können von kapitalistischen Ländern?
Ich war ja eine Zeit lang im Westen, wie Sie wissen, und ich habe sehr viele Projekte gesehen, die ich mir eigentlich hier gewünscht hätte, wo Leute was ausprobieren, was es noch nicht gegeben hat. Ob das jetzt so im Umweltbereich ist oder im Miteinanderleben, das halte ich für sehr wichtige Erfahrungen, die die eigentlich für uns gemacht haben, und die sollten wir wirklich ausschöpfen, indem wir die Leute viel mehr einladen zu uns.
Na, dann will ich die Frage für Wolfgang mal doch auf die Gretchenfrage bringen. Es geht ja im ideologischen Bereich, stimme ich zu, da finden sich viele Formen in beiden Ländern, oder wir reden schon wieder typisch wir, ja, reden über beide Länder, dabei geht es um zwei Welten. Wie sieht es mit der Basis aus, also Privateigentum an Produktionsmitteln haben wir in der Schule gelernt, nicht das, was den Kapitalismus eigentlich ausmacht. Sind Sie da dafür oder ist das nicht in Ihrem Kopf oder wie?
Das ist schon in meinem Kopf. Ich habe das jetzt schon so oft gesagt, dass es mir schon langsam langweilig vorkommt. Ich bin nicht für staatliches Eigentum, sondern ich bin für vergesellschaftetes Eigentum.
Volkseigentum. Wir als Eigentum.
Wir, ja. Und ich glaube, das ist bei uns nicht ganz realisiert, an vielen Ecken und Enden nicht. Was eben sehr wichtig ist, ist auch manchmal verstaatlichtes Eigentum. Wir sehen nicht diese Bodenschätze und. Wir könnten eigentlich mit den Sachen spielen, was wir nicht machen. Auf unseren eigenen Boden bauen wir die miesesten Städte und wir könnten wirklich Städte für die Zukunft bauen.
Und diese Frage des Volkseigentums, ich meine, das wurde ja auch eine ganze Zeit lang so als, naja, das spürt man schwer, ne? Aber trotzdem, die Wichtigkeit, das hat seit Ungarn und Polen, ist mir das so aufgegangen. Wenn wir gesetzlich alle Eigentümer sind, dieses sozialistischen Eigentums, dann gehört uns das wirklich und dann darf niemand über unseren Kopf hinweg unsere Betriebe verkaufen und verscherbeln. Ne? Das sind unsere.
Also aber wenn sie wirklich unsere sind, dann müssen wir das auch beweisen, indem wir Vertrauen in die Leute haben, die in diesen Betrieben arbeiten, dass sie sich das sehr gut selbst organisieren können. Das und sich die Leute suchen können, die ihnen dabei helfen und nicht den Betriebsleiter nehmen müssen, der ihnen irgendwie vorgesetzt wird unbedingt. Sie müssen die wählen können.
Das ist jetzt zur führenden Rolle der Arbeiterklasse. Bei dem Problem Wahlen, da bin ich also...
Oh, für eine Rolle der Arbeiterklasse finde ich ganz wichtig. Ich habe mal viele Leute befragt in diesem Sommer, weil der Sommer hat mich sehr beschäftigt. Und mir ist aufgefallen, dass sehr viele Leute Privilegien haben. Und ich habe meinen Arbeiter gefragt, welches Privileg hast du denn eigentlich? Du bist hier für eine Rolle, für eine Kraft in diesem Land, welches Privileg hast du? Und er hat zu mir gesagt, er hat kein Privileg. Er hat das Privileg zu arbeiten. Und das hat mir sehr zu denken gegeben. Und das sollten wir wirklich in der DDR überhaupt überdenken.
Ja, auch was ich heute wieder in der Zeitung gelesen habe, dieses Haus mit den 10 Zimmern, ne? Der, weiß ich nicht, Vorsitzende der Industriewerkschaft Metall, glaube ich, war das sogar. Wenn das stimmt, und man muss ja heute aber auch schon immer wieder sagen, wenn das stimmt, dann ist das natürlich was in meinem Sinne ganz Schlimmes, was da passiert. Wobei, kommen wir auch wieder ins Diskutieren, an dieser Frage Wählbarkeit der Leute. Ich habe das mal in einer Delegationsreise in Ungarn erlebt, vor 3 Jahren. Da waren wir in so einer Textilfabrik und der Betriebsdirektor, der stand also kurz vor der Wählbarkeit. Und der war noch sehr optimistisch, weil er dachte, er ist ein guter Betriebsdirektor und er wird es schon packen, weil eine Kleiderfabrik die Erstattungsproduktion machte. Also eigentlich nur Lohnarbeit. Stoffe, alles kam aus dem Westen, die haben billig gearbeitet und das wurde zurückgeschickt. Nach einem Jahr haben wir den wiedergesehen, der war abgewählt. Die Belegschaft hatte sich also ein ganz anderes Produkt ausgesucht, konnte den Preis selbst bestimmen und hatte sich so einen Typen gewählt, den fanden die irgendwie sympathisch, aber von dieser Betriebsführung, vom Management hatte er auch keine Ahnung. Und der Arbeiter, der da in der Christuskirche bei Ihnen mit oben saß, der hat nun wieder für mich ganz verständlich gesagt, sein Direktor gefällt ihm zwar nicht, den er hat, aber er kann auch nicht sagen, welcher besser wäre, ob da unter den jungen Leuten unter ihm vielleicht ein besserer wäre, weil das kann er nicht einschätzen. Das finde ich eigentlich also gut, reif, sehr klug, wenn das jemand sagt. In der Wählbarkeit ist für mich der wirklich Primitivmechanismus der Sympathie.
Ja, aber ich denke, wir haben uns ja eigentlich 40 Jahre verschenkt, ja? Ich denke, dass eigentlich nach 40 Jahren DDR die Arbeiter reif sein müssten, das wirklich zu entscheiden, ohne dass gleich ein Betrieb pleite geht, dass die also auch mit jemandem einverstanden sind, der ihnen irgendwie nicht so gefällt, weil er nicht solche schönen Augen hat.
Also an der Stelle habe ich immer so einen inneren Widerspruch, versucht, den in Worte zu kleiden. Ich sage einerseits, ja, Sie haben recht. Andererseits sage ich, nein, Sie haben nicht recht. Weil gucken Sie sich doch an, diese vielen Leute, auf die man stolz sein kann, die natürlich denken, die natürlich einfordern, die natürlich mitbestimmen wollen, die natürlich Demokratie wollen, die sich mit den Politbüromitgliedern unterhalten, als wenn also da wirklich überhaupt gar keine Trennung mehr wäre und sagen, du nicht und du ja und die Fragen stellen. Das sind ja eigentlich nicht die, die durch so eine Schmalspurerziehung zu irgendwelchen kleinen Mutschekübchen geworden sind. Das sind ja wirklich richtige, bewusste Weltbürger. Wo kommen die denn her?
Also Weltbürger könnte ja, muss ich sagen, das würde ich ja nur wirklich abstreiten.
Also
würde ich wirklich bezweifeln, Weltbürger. Und ich würde denken, da würde irgendwie, kommt sozusagen das gesunde Leben durch. Also immer nur wirklich jemand so verkrüppelt und die Arme abhackt. Da muss also schon wirklich sehr viel passieren. Natürlich gibt es irgendwie diesen ganz, zum Glück, diesen gesunden Widerstand in jedem Einzelnen. Der hat irgendwie damit zu tun, wie man leben will und was man aushält und was man nicht aushält. Aber Weltbürger würde ich nicht sagen. Im Gegenteil, ich habe manchmal Angst davor, wenn die Probleme der Welt in die DDR reinkommen, ob wir in der Lage sind, die zu erkennen und ob wir nicht zum Schluss selbst unsere Mauern aufbauen würden, damit schön die Probleme alle draußen bleiben.
Also ob wir uns dann, wenn wir, ich meine, das ist im Moment schon, was mich manchmal so besorgt macht, wir haben eine andere Reihe, die sonntags läuft, Blick auf ein anderes Land, wo dann Anrufer kommen, könnt ihr nicht mal lieber... Also können wir uns nicht mit uns selbst beschäftigen? Warum müssen wir im Moment die Probleme in der Welt? Wir haben ja noch alleine. Und wenn man dann auch wieder sieht, was so abläuft, ne? An Politik jetzt, USA zum Beispiel, Embargo-Liste soll erweitert werden, erneuert werden. Was, wo sie immer gesagt haben, naja, vielleicht so bei Reformen, dann nehmen wir die weg. Nee, jetzt gerade nicht. Also doch am ausgestreckten Arm verhungern lassen lieber. Oder auch wirklich an möglichen Kriegsherden noch, an Hunger, an Elend, an Unterdrückung. Warum? Vielleicht sind wir da einfach überfordert, das man auch noch alles wahrzunehmen.
Ja, aber irgendwie muss man dem auch ausgesetzt sein, ja. Wenn man dem nicht ausgesetzt ist, dann sieht man es eben halt nicht und kann die Augen verschließen. Also irgendwie empfinde ich augenblicklich die Situation so, dass wir sehr viele Möglichkeiten in uns haben. Also die Art der Demonstrationen jetzt hat mich sehr begeistert. Da sind Lösungen gerufen worden, die ich also wirklich ganz toll fand, wo ich dachte, auf die kommt man überhaupt nicht mehr. Die waren plötzlich da, die standen einfach im Raum und die waren sehr schön. Und trotzdem habe ich davor Angst, dass diese Offenheit wirklich da ist, ja, also dass die erhalten bleibt, dass die nicht irgendwie wieder versandet.
Diese schöpferische Atmosphäre, gemeinsam etwas Neues machen zu wollen. Eine Frage von Michael Punke. Wie steht Frau Bohley zum Streikrecht und zur Produktion materieller Werte? Wer soll produzieren?
Oh,
also nehmen wir mal Streikrecht raus, auch so eine Gretchenfrage. Das ist ja immer noch so das Denken, sind Sie nun staatsfeindlich oder nicht? Mhm. Die Prüffrage, wie stehen Sie zur Verfassung, Frau Bulle?
Ich denke, die Verfassung ist da und es gibt auch die Möglichkeit, die Verfassung zu ändern. Das muss man auch im Kopf behalten. Die Verfassung muss nicht für immer und ewig gelten.
Dynamisches Werk. Führende Rolle der Partei?
Das ist eigentlich mehr eine Frage an Sie. Wie stehen Sie dazu? Sind Sie in der Partei?
Ich bin in der Partei.
Ja, ich bin ja nicht drin. Ich kann die jetzt mal abgeben.
Ich halte diesen Führungsanspruch, wenn man ihn hat, das ist für die eigene Partei ein Ziel, was man erkämpfen muss. Ich kann nicht sagen, ich habe im Freundeskreis auf meinem Gebiet Psychologie zum Beispiel einen Führungsanspruch und habe gar keine Ahnung von Psychologie. Den erwerbe ich nur durch Tun, also durch aktives Tun, Dasein auch für andere und durch Wissen. Und dass ich also wirklich die schnelleren Ideen habe, wenn mir immer einer vorwegkommt mit eigentlich dem, was aus meinem Fachgebiet kommt, dann ist mein Führungsanspruch sehr wohl in Frage gestellt, ja. Aber ich bin natürlich, also als Ziel einer Partei, logisch, sollte schon eigentlich in jeder Partei ein Führungsanspruch da sein. Im Sinne von, weil Partei etwas Politisches, im Sinne von politischer Geschicke auch beeinflussen, befruchten mit Ideen. Schnell neue
Lösungen. Muss man ja wirklich sagen, ich bin ja nun nicht Parteimitglied. Und deshalb wird man mir ja vielleicht verzeihen, wenn ich sage, ich stehe diesen Anspruch, so wie Sie ihn jetzt inhaltlich fixiert haben, jeder Partei zu. Also bei uns gibt es ja mehrere Parteien, wenn die plötzlich sagen, wir erheben hier den Führungsanspruch und wir denken uns, wir müssen in die und die Richtung gehen. Warum nicht? Also ich stehe dem ziemlich offen gegenüber. Wer die Führung inhaltlich wirklich, also wer inhaltlich der Beste ist und uns wirklich eine Perspektive bietet, der hat meiner Meinung nach das Recht, irgendwie zu sagen, ich führe euch jetzt hier. Obwohl ich denke, dass so eine Führung immer nur in der Auseinandersetzung auch eben im Gegeneinander beständig ist. Also so ein Führungsanspruch kann eigentlich nicht festgeschrieben sein. Der muss ständig sich erkämpft werden.
Dieses Gegeneinander ist ja was, was wir nicht gelernt haben, ne? Also gegeneinander, miteinander zu arbeiten, aus dem Gegeneinander Impulse zu ziehen und neue Ideen. Ich meine, wir kennen es zwar aus dem Privaten, im Streit kommen uns auf einmal tolle Gedanken. Auch wenn wir uns so streiten, in Jugendclubs kenne ich das. So wie einer was dagegen sagt, ist natürlich die Spannung da und dann fangen schöpferische Dinge an zu laufen. Aber in der großen Politik, im Land, in der ganz großen, ja, haben wir es noch nicht richtig gelernt.
Die öffentlichen, was meinen Sie, woran es liegt, dass wir das nicht können?
Ich glaube, das ist einerseits an irgendeiner Stelle mal Anfang von Bequemlichkeit, weil es reibt mehr auf. Und an einer anderen Stelle ist das auch die Unfähigkeit, Kultur des Streits zu üben. Also wenn man ein paar Mal wirklich übelst beschimpft wird oder so, dann weicht man dem vielleicht auch aus.
Naja, also da muss ich sagen, dass ich, für mich ist das traurige Geschichte in der DDR eigentlich, die mir jetzt so sehr häufig in den Lebensläufen anderer Menschen, die zu einem kommen, wieder begegnet. Und das ist eben immer wieder das, dass man diskriminiert worden ist, wenn man andere Vorstellungen über den Weg hatte. Das mag das gleiche Ziel gewesen sein. Aber die Leute, die andere Vorstellungen über den Weg hatten, die sind einfach diskriminiert und kriminalisiert worden. Und ich denke, das müsste eben aufgebrochen werden. Und das kann eigentlich jetzt bei uns nur verhindert werden, indem es wirklich Strafrechtsreformen gibt und überhaupt Reformen in unserem ganzen Rechtswesen.
Und finde ich übrigens auch wichtig. Also die Schaffung einer absoluten Rechtssicherheit, was uns jetzt auch zu Bewusstsein erst gekommen ist, aufgrund der Ereignisse, ist was außerordentlich wichtig ist. Der sozialistische Rechtsstaat, das ist auch ein Ziel, wofür man sich unbedingt einsetzen muss, bei allem Weiteren.
Meinen Sie nicht, dass eigentlich beim sozialistischen Rechtsstaat eben dann auch die Partei aus dem Staat eigentlich rausgehören müsste?
Trennung von Staat und Partei bin ich dafür. Das ist logisch, weil entweder man kann sich, und das wäre konsequenterweise, es gibt ja immer mehrere Modelle, irgendwas zu lösen. Ein Modell wäre wirklich diese Staatspartei. Muss man es aber auch so sagen. Wenn man dann die Kinder fragt, wer ist hier der Staatschef in diesem Lande, dann dürfen sie nicht ins Grübeln kommen, weil das ist ein bisschen unübersichtlich. Dann müssen sie wissen, das ist auch der Parteichef. Das wäre eh eine ehrliche Form. Die andere Form, Partei im Staat. Dann muss das auch klar sein, dass der Staat hat natürlich die Aufgabe, die Aufrechterhaltung des Lebens in diesem Lande unter einem hohen Lebensstandard für alle und. Da kann die Partei natürlich mit einem Führungsanspruch auch sagen, wir haben die besten Ideen dazu. Und das innovativ einfließen lassen. Was übrigens nicht heißt kontinuierlich, ne? Sondern auch diskontinuierlich. Bis hierher und nicht weiter und ab jetzt neu sind ja Brüche, sind ja Diskontinuitäten. Das könnte ich mir vorstellen. Mhm. Also da gibt es, glaube ich, viele Modelle, die man mit gutem Herzen sozialistisch nennen kann und wo wir uns vielleicht auch trauen müssen, die einfach mal durchzuspielen. Ich finde es auch wichtig, dass wir diese Alternative Kapitalismus in Gedanken zumindest mal durchspielen, um zu wissen, warum wir es nicht wollen. Man darf es nicht gleich verdrängen, ne? Dann hat man keine Antworten, dann hat man auch keine Argumente zu sagen, Kapitalismus will ich nicht. Ich habe das mal durchgespielt, ich habe das mir überlegt und ich habe Argumente. Aber machen wir vielleicht lieber noch eine Musik?
Ja.
Gut, was haben wir jetzt? Muss ich mal auf die Karte gucken. Manfred Krug.
Das eines Tages eine liebt dich nur wann, nur wann.
Fragen, Frau Bohle, gerade haben wir wieder neue reinbekommen. Soll ich einfach mal so tippen ja, nehmen wir die. Anke Pfennig, Berlin, welche konkreten Veränderungen will das neue Forum in der DDR? Welche Rolle bildet sie dabei der FDJ ein?
Also eigentlich muss man sagen, dass man ja auf allen möglichen Gebieten was verändern muss. Und angefangen von der Medienpolitik über die Volksbildung, über den Wehrdienst, über das Rechtswesen. Also es gibt ja eigentlich kein Gebiet, in dem nicht unbedingt Veränderungen sein müssten. Wirtschaft, auf allen möglichen Gebieten.
Und
ich denke, das ist nicht.
Ja,
und ich denke, dass nicht eine einzige Veränderung alleine stattfinden kann, sondern es muss wirklich komplex sein. Man kann die Leute nicht reisen lassen, wenn man nicht gleichzeitig auf allen möglichen Gebieten auch Veränderungen anfängt. Ja, was heißt, wir wollen alle Veränderungen?
Naja, mich interessiert schon, weil die Frage, also es geht ja darauf, welche Veränderung will das neue Forum? Und also da muss ich jetzt mal hässlich formulieren und sagen, die Existenzberechtigung des neuen Forums hängt für mich logisch an einem erweiterten Spektrum dessen, was nicht schon durch andere abgedeckt ist. Das alles will ich auch, das wollen wir alle.
Ja, bloß das Problem ist, muss ich einfach mal so sagen, dass nun die anderen erstmal nachgezogen haben. Wir haben gesagt, hier muss jetzt was passieren, zu einer Zeit, wo kein Mensch den Mund aufgemacht hat in der DDR, haben wir gesagt, hier stimmt irgendwas nicht mehr. Und nun haben plötzlich alle nachgezogen und von daher kommt natürlich auch wirklich die Skepsis in diese Demokratisierung auf Knopfdruck. Und wir empfinden uns eben nach wie vor als diejenigen, die aufpassen und die kontrollieren wollen, muss ich einfach so sagen, wenn sie auch lächeln. Aber diese Skepsis halte ich wirklich für nach wie vor für wichtig, weil das muss ja irgendwo festgemacht werden. Ich meine, dieses Gerede auf den Marktplätzen, das hört ja irgendwann mal auf und die Leute wollen Ergebnisse sehen, das ist doch völlig klar. Und dann muss es eben eine veränderte Medienpolitik geben, dann kann man nicht mehr nur davon sprechen. Und dann müssen die Leute reisen können, dann kann man ihnen das nicht mehr nur ankündigen. Und das trifft für alle anderen Gebiete genauso zu.
Das Lächeln bei dem Aufpassen müsste Ihnen eigentlich klar sein, warum ich da gelächelt habe. Ja. Aufpassen macht Spaß. Hm?
Aufpassen macht Spaß. Ich meine, ist ja lange genug auf uns aufgepasst worden. Warum sollen wir denn nun nicht endlich auch mal aufpassen dürfen?
Wer wird auf Sie aufpassen?
Ja, mein Nachbar. Sie vielleicht. Wir sind ja eine Bewegung und keine Partei. Das ist ja auch etwas sehr Ermutigendes.
Ich sage euch Tschüss, macht's gut, bleibt noch bis 24 Uhr am Programm. Es geht jetzt bei uns weiter.